Seit Anfang 2022 gab es in Neu-Hohenschönhausen ja eine Brandserie mit wenigstens 20 Bränden. Am Anfang einmal die Frage, was ist denn genau bis jetzt konkret über diese Brände bekannt?
Ja, wir befinden uns mitten in einer Situation, in der zu dieser Brandanschlagsserie gerade noch ermittelt wird und auch Gerichtsprozesse noch ausstehen. Das heißt, dass wir selber noch sehr intensiv recherchieren und versuchen zu verstehen, was passiert ist. Es gibt aber mittlerweile einige Informationen, gerade aus dem ersten Gerichtsprozess, auf die wir uns beziehen können. Und da ist es so, dass der erste große Brand, über den jetzt auch verhandelt wurde in einem Gerichtsprozess in der Randowstraße, in der Nacht vom 3. auf den 4. August stattgefunden hat, im letzten Jahr, also 2022, in einem Wohnhaus mit 11 Geschossen. Damals ist von dem Keller ausgehend der Brand losgegangen, Versorgungsleitungen wurden beschädigt, es gab auch tagelang weder Wasser noch Strom in dem Haus. Und das Feuer hatte in die ersten Wohnungen im Erdgeschoss übergegriffen und Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der nächste Brand, von dem wir wissen, war dann in der Nacht anderthalb Tage später, also vom 5. auf den 6.8.2022. Hier war in einer Jugendfreizeiteinrichtung wieder in der Nähe von der Randowstraße eine Mülltonne angezündet worden und auch ein Drohschreiben verfasst worden. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt war auch der Polizei laut Angaben eines Tagesspiegeljournalisten das Drohschreiben in Bezug auf die Brände bekannt. Dieser Journalist hatte das Drohschreiben sehr viel später, nämlich in diesem Jahr, auch in Ansätzen veröffentlicht. Und darin stehen Dinge wie, das ist eine Kriegserklärung an den Staat, beim nächsten Anschlag sterben Zivilisten. Da drin sind auch Forderungen aufgelistet, zum Beispiel sowas wie Islamisierung stoppen, Flüchtlingswelle stoppen und Inflation stoppen. Und es wird darin gedroht, dass wenn diesen Forderungen nicht nachgekommen wird, weitere Opfer geben werde. Und es wird noch ein Bezug hergestellt zu den Bränden, in dem sowas gesagt wird wie viel Spaß beim Löschen der Brände. Wenig später, nämlich am 1. September, taucht dieses Drohschreiben wieder auf, diesmal aber in dem Büro eines Abgeordneten der CDU, Danny Freimark. Der hatte dieses Drohschreiben dann wiederum der Polizei weitergegeben und es gab eine Interaktion mit dem später sozusagen Tatverdächtigen, der versucht hatte, das Gespräch zu suchen, sich auch dort vorgestellt hatte und erkundigt hatte nach den Bränden, dann aber zu einem gemeinsamen Termin mit dem Abgeordneten nicht erschienen war. Der nächste Brand, von dem wir wissen, hat dann im Oktober vom 8. auf den 9. 2022 in einem Wohnhaus in der Zingsterstraße stattgefunden und hierzu steht jetzt noch ein Gerichtsverfahren aus. Das Interessante oder das Wichtige daran war, und das rief dann auch das LKA auf die Bildfläche, ist, dass dort verschiedene geflüchtete Menschen wohnen und sich im Erdgeschoss außerdem auch ein Halal-Supermarkt befindet, sodass hier naheliegt, dass es möglicherweise auch eine Brandlegung mit besonders sozusagen rassistischem Motiv hätte sein können. Dies war auch der Anlass für eine größere Polizeirazzia am 31.12.2022, wo verschiedene Wohnungen durchsucht wurden und es zu Festnahmen von 4 Verdächtigen kam, von denen aber 3 wieder freigelassen wurden und eben nur der eine, der jetzt auch das Gerichtsverfahren hatte, in Untersuchungshaft blieb, da er zu dem Zeitpunkt angegeben hatte, in die Ukraine flüchten zu wollen. Das Beunruhigende ist, dass es aber nicht nur diese Brände gab, die jeweils von den Kellern ausgingen, beziehungsweise in der Jugendfreizeiteinrichtung ja von der Mülltonne und es gab noch eine weitere Jugendfreizeiteinrichtung, auf die wir in unseren Recherchen gestoßen sind, sondern wenn man in die Suchmaschine schaut und guckt, welche Brände es in der Region gegeben hat, man über 20 Brände mindestens findet, die seither, also eigentlich seit Februar 2022 bereits begonnen haben und sich auch bis heute fortsetzen. Also obwohl der erste Gerichtsprozess schon stattgefunden hat gegen einen Tatverdächtigen und während dieser im Gefängnis saß, also im Untersuchungshaft. So haben zum Beispiel im Mai 2023 wieder die Keller in zwei Wohnhäusern in Neu-Hohenschönhausen gebrannt. Das ist sozusagen das Bild und die Informationen, die wir insgesamt haben. Und wie gesagt, es gibt noch einige Unklarheiten in der Gesamtsituation, zu denen man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so viel sagen kann.
Genau, du hast gerade sozusagen schon über diese Drohbriefe gesprochen, die man an den verschiedenen Orten gefunden hat, durch die davon ausgegangen wird, dass diese Brände ein rechtes Tatmotiv haben. Und du hast auch schon von einem Prozess gesprochen, von einem Verdächtigen. Deswegen einmal die Frage, was weiß man denn bis jetzt über die mutmaßlichen Täter? Wovon geht man aus? Warum diese Brände sozusagen gelegt wurden?
Ja, also der erste Prozess, der jetzt im Mai stattgefunden hat und letzte Woche Freitag abgeschlossen wurde, der war sehr aufschlussreich. Wir wissen jetzt über den ersten mutmaßlichen Täter, der Leon S., und wir wissen Dinge über ihn und wir wissen aber auch mehr über die drei weiteren Tatverdächtigen. Was wir wissen ist, dass sie alle aus Hohenschönhausen kommen, dass sie heute mindestens 20 Jahre alt sind oder älter. Und das heißt auch, dass sie in Hohenschönhausen in Jugendfreizeiteinrichtungen unterwegs waren, dort Schulen besucht haben und wahrscheinlich auch in Nachbarinnenschaften oder in dem eigenen Wohnhaus bekannt sind. Im Zuge des Gerichtsverfahrens, was jetzt gegen Leon S. geführt wurde, ist in der Kommunikation von ihnen untereinander und teilweise auch in den gegenseitigen Beschuldigungen, die dort zutage gekommen sind, deutlich geworden, dass es sich um junge Männer mit einem gefestigt extrem rechten Weltbild handelt, die auch deutlich rassistische Positionen, teilweise frauenfeindliche Positionen vertreten. Was wir wissen von den Hausdurchsuchungen ist, dass hier auch Waffen gefunden wurden. Und wir haben über Leon S. erfahren, dass er angegeben hat, zu Schießübungen nach Polen gereist zu sein, dass er von Waffen und von Feuer fasziniert zu sein scheint. Und das ist beispielsweise durch Statements von ihm betreuenden SozialarbeiterInnen deutlich geworden. Und ein ihn begutachtender Neuropsychologe hat in dem Gerichtsprozess in sehr deutlichen Worten auf seine rassistischen und extrem rechten Einstellungen hingewiesen und auf die Gefahr, die potenziell von ihm ausgeht. Und wir wissen jetzt auch aus dem Urteil, dass Leon S. zumindest zugegeben hat, einen Hitlergruß gezeigt zu haben aus seinem Wohnhaus. Und er hat auch das Verfassen und Verteilen der Drohschreiben an die Jugendfreizeiteinrichtung und in dem CDU-Büro gestanden. Das heißt, der Zusammenhang seiner Person mit diesen Dingen ist klar geworden. Und in dem Prozess ist aber der Zusammenhang von ihm zu den Bränden nicht eindeutig beweisbar gewesen. Und deswegen ist er hierfür auch nicht verurteilt worden. Und was war die zweite Frage? Du hattest zwei Fragen gestellt.
Ich glaube, es ging eher noch darum, so im Sinne von, wovon gerade ausgegangen wird, warum diese Brände gelegt wurden. Aber das hast du ja eigentlich auch schon ein bisschen zusammengefasst mit der rechten Gesinnung.
Ja, vielleicht noch so weit aus unserer Perspektive als Fach- und Netzwerkstelle ist natürlich das Auftreten der Brände zusammen mit dem Drohschreiben ein extrem beunruhigendes Ereignis. Bisher ist es aber so, dass der gerichtliche Prozess zwischen den beiden, also dann in dem Fall zwischen Leon S., der ja das Drohschreiben gestanden hat, aber der Person, die die Brände legt, bis jetzt noch nicht. Also diese Verbindung, die gibt es bis jetzt so in der Art juristisch gesprochen noch nicht. Was aber ja nicht heißt, dass die Verunsicherung sehr groß ist und das heißt auch nicht, dass diese Möglichkeit bereits ausgeschlossen ist. Denn ganz im Gegenteil, es gibt diese vier Tatverdächtigen. Das war jetzt der erste Prozess. Es hängen noch Prozesse an, auch zu den verschiedenen anderen Bränden, die ich vorhin genannt habe, sodass das vielleicht erstmal ernüchternd ist, dass das Gerichtsurteil jetzt so ausgefallen ist, ohne sozusagen klare Beweise für die extrem rechts- und rassistisch motivierte Brandlegung. Nichtsdestotrotz sind wir so bereits deutlich informierter und können natürlich schauen, wie die weiteren Prozesse laufen werden.
Mhm. Genau, du hast jetzt schon über den Prozess letzten Freitag am 2. Juni gesprochen und auch über die 4 anderen Tatverdächtigen, die jetzt teilweise auch noch vor Gericht stehen. Da am Anfang einmal die Frage, dieser erste Prozess, wie genau lief der ab? Du hast jetzt schon ein bisschen über das Urteil gesprochen, aber wie lief der ab und warum wurde vor allem bei diesem ersten Prozess erstmal nur dieser Leon S. alleine angeklagt?
Also es liegt nahe, dass das Verfahren gegen Leon S. zuerst eröffnet wurde, weil er ja erstens wegen der Fluchtgefahr, er hatte ja gesagt, er wolle in die Ukraine fliehen mit der Hausdurchsuchung, seit Ende Dezember in Untersuchungshaft saß, als einziger. Die übrigen Tatverdächtigen sind nach dieser Razzia am 31.12.22 wieder freigelassen worden. Das heißt, er saß in Untersuchungshaft und ich vermute auch, dass angenommen wurde, da der Brand in seinem eigenen Wohnhaus in der Randowstraße gelegt worden war, dass dies leicht auf ihn hätte zurückgeführt werden können. Schließlich hatten auch bei den polizeilichen Vernehmungen die anderen Tatverdächtigen ihn belastet in Aussagen, was jedoch nachträglich dann nicht im Gerichtsprozess verwendet werden konnte, da die polizeilichen Befragungen ohne anwaltliche Begleitung stattgefunden hatten und die Tatverdächtigen dann später von ihrem Recht auf Nichtaussage Gebrauch machten, da sie sich ja nicht selbst belasten müssen. Und so kam es, dass dann schließlich die Beweise nicht reichten, um Leon S. für den Brand zu verurteilen. Das Urteil zusammengefasst ist jetzt so, dass er wegen Störung des öffentlichen Friedens und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen belangt wurde. Ich hatte ja gesagt, er hat einen Hitlergruß gestanden und diese Drohschreiben verfasst. Und im Fall der Brandstiftung wurde der Angeklagte freigesprochen. Sein Verteidiger hatte ihn in dem letzten Statement als eine Art Trittbrettfahrer dargestellt, der sich mit dem Drohschreiben größer machen wollte, als er es wirklich war. Und er hatte auch verdeutlicht, dass er Hilfe brauche. Und schlussendlich gab es dann keine handfesten Beweise für einen Zusammenhang mit den Bränden, die auf ihn zurückgeführt werden konnten im Rahmen des Prozesses. Wie gesagt, es gab schon Aussagen. Die wurden jedoch dann nicht als belastbar genug eingeordnet. Was vielleicht auch eine Besonderheit ist, ist, dass Leon S., zu dem Tatzeitpunkt zwar volljährig war, aber das Jugendstrafrecht angewandt wurde, da er als in seiner Entwicklung beeinträchtigt gilt. Was aber auch in dem Gerichtsprozess sehr deutlich wurde, ist, dass er über ein rechtes Gedankengut verfügt, aber es konnte zum Beispiel auch nicht festgestellt werden, ob er scharfe Waffen besitze. Und jetzt ist er verurteilt zu einem Jahr Betreuungshilfe und sozialkognitivem Einzeltraining und 100 Stunden sozialer Arbeit. Und er wird auch die 5 Monate in Haft, also er war ja in Untersuchungshaft, auf Staatskosten entschädigt bekommen. Und weil er mittlerweile mittellos ist, muss er keine Kosten des Verfahrens tragen. Aus unserer Sicht gibt es noch einen anderen Aspekt in dem Prozess, der ganz wichtig ist, dass nämlich Betroffene von den Bränden gehört wurden. Das bezieht sich einmal auf die Sozialarbeit und auf das CDU-Büro. Das betrifft aber auch Menschen, in deren Wohnung das Feuer schon übergegriffen war. Man muss aber auch sagen, dass die Betroffenen gerade aus den Wohnungen, in denen das Feuer sozusagen vordringen konnte, lediglich zum entstandenen Schaden befragt worden waren. Und das Gericht hat beispielsweise einen vietnamesischen Familienvater als Bewohner desselben Hauses wie Leon S. zwar dazu gefragt, welcher Schaden entstanden war mit dem Feuer, aber nicht etwa gefragt, ob dieser den Angeklagten kannte, ob er in anderen Situationen dessen rassistische Haltung mitbekommen hatte. Und somit ist er hier auch nicht vollumfänglich gehört worden oder ausführlich gefragt worden. Also ist es nicht nachvollziehbar, warum das Gericht nicht die Möglichkeit nutzt, zu fragen, ob er durch den Tatverdächtigen sich zum Beispiel bedroht gefühlt hat oder ob er den kannte und wie er ihn erlebt hatte. Ja, noch eine letzte Problematik aus dem Gerichtsprozess vielleicht. Hier ist sehr deutlich geworden, dass der nun Verurteilte aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammt, sehr wenig Motivation zur Änderung seiner Haltung zum Beispiel gegenüber Geflüchteten oder auch gegen Frauen zeigte und wohl auch über wenig Impulskontrolle verfüge. Und in dieser Gemengelage ist es natürlich besonders besorgniserregend zu wissen, dass diese Person nun wieder auf freiem Fuß ist.
Wir haben jetzt am Anfang ja über das Geschehene gesprochen, was genau passiert ist. Wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden? Wie ist das Ganze bekannt geworden?
Das erste Mal davon gehört haben wir, als die Opferberatungsstelle Reach Out im März 2023 auf das Ergebnis einer kleinen Anfrage der Linken im Bundestag aufmerksam gemacht hatte. Darin hatte die Polizei nämlich auf eine schwere Brandstiftung am 9. Oktober 2022 hingewiesen. Dann wurde Anfang Mai 2023 der Prozess gegen den ersten von vier Tatverdächtigen, nämlich Leon S., eröffnet. Und erst dann wurde eigentlich das Ausmaß der Ereignisse richtig deutlich, nämlich durch die Berichterstattung in den Medien. Die Lichtenberger Registerstelle wusste zu dem Zeitpunkt nur von einem oder bis zu dem Zeitpunkt nur von einem Brand, nämlich in der einen Jugendfreizeiteinrichtung, hatte aber schon in Neuhohenschönhausen im gesamten letzten Jahr einen Anstieg von Vorfällen wahrgenommen. Das spielte sich aber vor allem auf der Ebene von extrem rechter und diskriminierender Propaganda ab. Aber war schon auffällig gewesen, weil hier auch verschiedene Jugendfreizeiteinrichtungen ins Visier von extrem rechten AkteurInnen geraten waren. Zum Beispiel dort gezielt Propaganda gesteckt oder aber auch ja Aushänge entfernt worden waren, die sich gegen Rassismus positionierten beispielsweise. Das heißt, wir befinden uns jetzt, während wir sprechen, noch inmitten des Prozesses der Aufklärung. Vieles muss und wird noch ans Licht kommen und es klappen riesige Wissenslücken. Und wegen dieses großen Ausmaßes, und das ist uns ganz wichtig, das deutlich zu machen, müssen sich gerade alle Stellen, also von Politik, Verwaltung bis hin zu den Akteuren zivilen Engagements, uns eingeschlossen, fragen, was können wir eigentlich gerade tun und warum ist uns das nicht schon viel früher aufgefallen und wie können wir verhindern, dass diese Brandanschlagsserie so sich fortsetzt in Lichtenberg-Hohenschönhausen.
Okay. Während ich mich sozusagen vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich natürlich auch nach Artikeln gesucht und es gibt aus den letzten paar Wochen oder Tagen ein, zwei Berichte auch über diesen Prozess. Aber dafür, dass diese Brandserie jetzt schon seit über einem Jahr sozusagen läuft, gibt es sehr wenig mediale Aufmerksamkeit darauf. Obwohl ja doch sehr auch offensichtlich ist, dass hinter diesen Bränden ein rechtes Motiv steht. Warum denkst du oder warum denkt ihr denn, dass es so wenig öffentliche Informationen über diese Brandschläge zurzeit noch gibt?
Ja, vielleicht möchte ich erstmal betonen, dass der Prozess ja durchaus auch sehr aktiv verfolgt und dokumentiert worden ist. Es gab besonders einen Journalisten vom Tagesspiegel, Robert Klages, der sehr ausführlich von jedem Prozesstag berichtet hat. Es gab auch antifaschistische Aktivistinnen und Kolleginnen aus der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke und vom Lichtenberger Register, die die Prozesstage mit besucht und dokumentiert haben, was dort passiert ist. Aber ja, auffällig ist es insgesamt eher geringe öffentliche Interesse an dem Ganzen, also einerseits an dem Prozess, aber vor allem auch an den Geschehnissen insgesamt, mit wenigen sehr löblichen Ausnahmen, auf die du auch schon eingegangen bist, die größtenteils aber auch von eher linken Medien, also wie Neues Deutschland oder Jungle World, dann die da Beiträge zu verfassen. Wir glauben, dass dahinter auch ein Problem steckt, dass wir so in dieser Art bereits aus den 90er Jahren kennen, als Reaktionsmuster auf solche Ereignisse. Und so ist es auch jetzt wieder so, dass viele sich auf diese Brandanschlagsserie vor allem mit Blick auf die vier Tatverdächtigen relativierend äußern, dass das Jugendliche seien und darüber verharmlosen, welche Motive die Personen dahinter haben und mit welchem Gedankengut sich die Taten verbinden lassen. Ja, mit ganz verheerenden Folgen natürlich für Betroffene, deren Unsicherheiten damit verkannt werden.
Um jetzt tatsächlich nochmal sozusagen auf die Situation gerade in Hohenschönhausen zu blicken. Wie habt ihr denn vielleicht mitbekommen, wie die Menschen da vor Ort auf diese Brandserie reagieren? Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass einzelne BewohnerInnen befragt wurden beim ersten Verfahren. Aber wie ist vielleicht so die Reaktion zwischenmenschlich und gerade da vor Ort?
Die Brände seit Anfang letzten Jahres, die beschäftigen die Nachbarinnschaften schon sehr lange, sehr intensiv. Es gibt beispielsweise soziale Medien, auf denen ein sehr reger Austausch dazu stattfindet und damit verbunden natürlich auch eine sehr große Verunsicherung in der Nachbarinnschaft. Nun ist erst in diesem Jahr bekannt geworden, dass diese Brände auch in einem Zusammenhang stehen oder stehen könnten mit extrem rechten und rassistischen Motiven dahinter. Und das führt umso mehr zu einer großen Verunsicherung einerseits. Andererseits war bis vor kurzem ja diese Information noch nicht vorhanden. Das heißt, mit Beginn des Gerichtsprozesses jetzt im Mai stand es auch erstmal aus, überhaupt diese Informationen zu streuen und bekannt zu machen, dass es diese Zusammenhänge gibt. Und diese Vielzahl von Bränden, also insbesondere in Neu-Hohenschönhausen, es gibt auch im übrigen Bezirk Brände, wo bisher völlig unklar ist, ob die in einem Zusammenhang stehen könnten oder nicht. Die Vielzahl von Bränden führte gerade zusammen dann mit diesem Auftauchen des rechtsterroristischen Drohschreibens ja zu berechtigten Ängsten. In dieser Situation wäre es wichtig gewesen, begleitend zu dem Gerichtsprozess und zu den polizeilichen Ermittlungen, wenn auch Politik und Verwaltung sich positioniert hätten, um die Frage der Aufarbeitung nicht allein in polizeilicher und juristischer Hand zu lassen, um einen direkten Dialog zu schaffen beispielsweise. Es gab zwei antifaschistische Gruppen, die Informationsmaterial erstellt haben und dort in der Gegend an mehreren Tagen verteilt haben und Gespräche gesucht haben. Das war ein sehr wichtiger erster Schritt und eine wichtige Reaktion aus der Zivilgesellschaft. Und wir hoffen, dass es bald verschiedene Angebote geben wird für Betroffene von diesen Brandanschlägen, Angebote, sich auszutauschen. Sicher wäre es auch sinnvoll, nochmal zusammen mit Fachkräften, zum Beispiel aus der Sozialarbeit, aus den Stadtteilkoordinationen zusammenzukommen und sich auszutauschen, Fragen zu klären, Unsicherheiten anzusprechen und letztlich zu überlegen, wie man in dieser Situation jetzt gut reagieren kann und möglicherweise auch präventiv aktiv werden kann. Ja, das setzt voraus, dass Menschen zusammenkommen und wir glauben, dass es besonders wichtig ist, darin die Stimmen der Betroffenen zu verstärken und auch sichtbar zu machen. Und das ist bis jetzt vor allem, wie gesagt, von antifaschistischen Gruppen organisiert worden und wir als Wochennetzwerkstelle sind dazu auch im Gespräch und wir hoffen, dass sich bald einfach Politik, Verwaltung und engagierte Zivilgesellschaft zusammen besser aufstellen, um ja gut reaktionsfähig zu sein und gut diese Zusammenkünfte und Gespräche miteinander führen zu können.
Du hast gerade angesprochen, dass es bis jetzt noch keine große Reaktion von der Politik vor Ort gab und ihr gerade auch noch hofft, dass das vielleicht noch passieren wird in der nächsten Zeit. Warum denkt ihr denn, dass das bis jetzt eben noch nicht passiert ist?
Also sicherlich spielt hier eine große Verunsicherung eine große Rolle, die sich auch sozusagen angesichts noch laufender Prozesse äußert. Wir glauben trotzdem, dass sich Politik und Verwaltung hier gut positionieren können, so wie das in den letzten Jahren für Lichtenberg auch typisch war, um einfach aktiv die Auseinandersetzung mit dem Thema einer hier sozusagen ja vor Ort vorhandenen extremen Rechten und auch ja um eine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und wie dieser gedeiht und wie dieser auch gefährlich werden kann zu führen. Wir glauben, dass es wichtig ist, hier den Kontakt zu den Anwohnenden in den betroffenen Kiezen zu organisieren, damit diese nicht alleingelassen werden mit den Erfahrungen. Es würde sich die Politik hier so explizit positionieren, zeigen, dass die Betroffenen gesehen werden und sich die Politik ja auch willens zeigt, sie zu unterstützen. Und es würde auch in einem Umfeld intervenieren, in dem gerade in Neu-Hohenschönhausen in den letzten Jahren ja politisch rechte bis extrem rechte Parteien und Gruppierungen ja sehr hohe Zustimmungswerte erfahren haben, beispielsweise bei Wahlen, wo auch extreme rechte Kampagnen gemacht haben, zum Beispiel die Nein zum Heim-Kampagne. Und es würde dem einen Riegel vorschieben, wenn es hier eine deutliche Positionierung gäbe. Man muss aber auch sagen, es gibt bereits eine Resolution aus der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung, die von den Linken eingebracht wurde und von den Grünen unterstützt. Und die wurde in der BVV auch mit einer großen Mehrheit angenommen. Und es gibt auch andere politische Reaktionen, zum Beispiel durch Ferhat Kürçak, der ja selbst Betroffener eines Brandanschlags auf ihn und seine Familie im Rahmen des Neukölln-Komplexes ist. Der Neukölln-Komplex ist eine Anschlagsserie, in der zwischen 2012 und 2018 mindestens 23 Brandstiftungen und 50 weitere Straftaten begangen wurden. Oder diese werden diesem Neukölln-Komplex zugerechnet. Und Ferhat Kürçak ist auch Sprecher der Linken zu antifaschistischen Themen und hat sich bereits zu der Brandanschlagsserie in Lichtenberg öffentlich positioniert. Und wir glauben, das ist wichtig, um die Erfahrung von Verunsicherung hier auch ernst zu nehmen und der Stimmung entgegenzuhalten, die innerhalb bedrohlicher Situationen entsteht. Und wir selbst suchen auch nach Möglichkeiten, nebst der Schaffung von Öffentlichkeit und Dokumentation, hier uns gut in den Prozess einzubringen. Im Moment führen wir noch viele Gespräche, besonders mit engagierten Personen, bezüglich den AkteurInnen und versuchen hier Informationen zu bündeln und weiterzugeben. Und es wäre aber wünschenswert, hier auch bald aktiver in Hohenschönhausen zu werden.
Okay, um ganz am Ende nochmal mehr oder weniger auf die Zukunft zu blicken, für Menschen, die weiterhin informiert bleiben wollen, auch über was weiterhin passiert, oder Menschen, die selbst aktiv werden wollen, ob jetzt selbst Betroffene oder Menschen von außerhalb, was für Möglichkeiten gibt es denn, was für Angebote gibt es für Menschen, die selbst irgendwie aktiv werden wollen, auf dem Laufenden bleiben wollen?
Es gibt gerade mehrere Möglichkeiten, aktiv zu werden oder aktiv zu sein. Wir verweisen zuvorderst darauf, dass sich Betroffene beim Lichtenberger Register melden können und hier Vorfälle anonym melden, die dann auch in der Chronik von extrem rechten und diskriminierenden Vorfällen veröffentlicht werden können. Außerdem gibt es die Berliner Opferberatungsstelle Reach Out, die ja Betroffenen rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt und Bedrohungen und deren Angehörigen zur Seite stehen mit einem vielfältigen und auch vielsprachigen Beratungsangebot. Dann gibt es die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Hier finden Personen Informationen, Einschätzungen zu rechtsextremen AkteurInnen und deren Strategien, Symbole und Codes. Genau, da können sich Fachkräfte oder Einrichtungen, auch Schulen zum Beispiel, zu Standards und Best Practice im professionellen Umgang mit rechtsextremen, rassistischen Einstellungen und Handlungen. Und es werden durch die mobile Beratung auch Veranstaltungen durchgeführt oder Kundgebungen unterstützt, sodass Personen, die dies alles benötigen oder sich wünschen, sich hier vertrauensvoll an die Beratungsstelle wenden können. Und schließlich gibt es die Farben-Netzwerkstelle Lichtblicke, die in Lichtenberg gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagiert ist und auch wo Engagierte zusammenkommen und verwiesen werden können auf lokale Netzwerke, Initiativen und Akteure, wo sie sich einbringen können. Auch bei der Farben-Netzwerkstelle Lichtblicke gibt es Fortbildungsangebote und die Möglichkeiten zum Austausch. Und Lichtblicke ist sowohl in Lichtenberg als auch Hohenschönhausen lokal vor Ort unterwegs, so dass wir hier einen sehr guten Überblick haben zu demokratischen AkteurInnen, aber auch sozusagen Netzwerke von pädagogischen Fachkräften aus Jugendfreizeiteinrichtungen, die sich gegen Diskriminierung positionieren, Schulen und oder bezüglichen Institutionen, wie beispielsweise das Jugendamt. Also wir sind sehr gut vernetzt und verweisen und koordinieren und informieren sehr gerne DemokratInnen im ganzen Bezirk.